Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast, der Podcast von der Straße. Proletarier dreier Bundesländer, vereinigt euch! Gemeinsam lässt sich der Porsche nämlich viel schneller putzen. Wie immer mit dabei habe ich meinen liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterin aus dem wunderschönen Saarbrücken dazu geschaltet, Maike.
Salut!
Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo! Und auch mit dabei unser King of Münster, unser Robin.
Bonjour, bonjour. Da sind wir wieder vereint und wir haben ein paar Nachrichten. Ihr wisst ja, wir sind ja hier der Preislisten-Podcast. Wir gucken uns alles an und natürlich müssen wir darüber reden, dass Han Kang den Literatur-Nobelpreis gewonnen hat. Da gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder Kontroversen um den Literatur-Nobelpreis. Jetzt bei Han Kang sah das ein bisschen anders aus, sagen wir es mal so. Also ich freue mich, dass Han Kang den Literatur-Nobelpreis gewonnen hat. Wie sieht das bei euch aus?
Ich finde, das kann man mal machen. Ich möchte noch mal erwähnen, dass im letzten Jahr der fantastische, großartige Jon Fosse gewonnen hat, dessen Übersetzer hier aus Saarbrücken kommt. Hinrich Schmidt-Henkel, du bist super. Grüße gehen raus. Aber dieses Jahr, wie du richtig sagst, Robin, Han Kang, da gibt es auch einiges schon auf Deutsch. Das haben wir natürlich alles schon gelesen. Hier Han Kang, Komplettisten bei Papierstau-Podcast am Start. Am bekanntesten wohl ihr Werk Die Vegetarierin. Aber auch Bücher wie zum Beispiel Menschenwerk, Weiß, Deine kalten Hände, Griechisch, Stunden, alles auf Deutsch erhältlich. Wird auch recht breit rezipiert, hatte ich zumindest bislang den Eindruck. Wichtig bei Han Kang, dass sie eben eine feministische Autorin ist, dass sie sehr stark über geschichtliche Hintergründe, die ins Jetzt hineinwirken, in Südkorea schreibt, insbesondere das Gwangju-Massaker, das sich während ihrer Kindheit nicht weit von ihrem damaligen Wohnort zugetragen hat und dass sie bis heute beeinflusst, dass sie in ihrer Arbeit immer wieder literarisch, ästhetisch anspruchsvoll umsetzt. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Autorin, wo ich persönlich jetzt rufe, juhu, das ist das Beste, was ich je gelesen habe, aber ich finde, das ist eine absolut vertretbare Entscheidung, was für den Literaturnobelpreis schon ziemlich viel ist, weil was wir da in den letzten Jahren teilweise gesehen haben, da haben wir uns bei Papierstau Podcast ja echt an den Kopf gefasst, wenn ihr euch erinnern könnt.
Der Peter.
Hanke, nein, danke. Was ich interessant fand, war hier teilweise die Rezeption, weil man lesen konnte in der Presse von wegen, ja, da werden ja jetzt irgendwelche abstrusen Autoren aus irgendeinem Niemandsland da ausgezeichnet, das liest ja keiner und das ist irgendwie alles Wokismus und das ist alles politisch korrekt. Das sind halt echt die Momente, wo ich mir denke, also Han Kang, das ist ja jetzt auch eine Autorin, die in der englischsprachigen Welt, die, like it or not, den Buchmarkt dominiert, unfassbar breit rezipiert wird. Das ist eine Autorin, mit der auf der ganzen Welt Lesende was anfangen können, die auch Themen bespricht, die politisch relevant sind und die jetzt in keinster Weise eine strittige Form der Progressivität vertritt oder irgendwie besonders strittige Themen besonders kontrovers ansprechen würde. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf den feministischen Aspekt, der in ihrer Arbeit, wie gesagt, insbesondere bei der Vegetarierin durchaus vorhanden ist, abstellen würde, das ist doch gegen Elfriede Jelinek, ist das doch Pillepalle. Also warum hier jetzt heraufbeschworen wird, dass das ja alles eine Entscheidung der Political Correctness für eine abseitige Autorin sei, das ist schon an sich ein abseitiges und schwachsinniges Argument. Wie gesagt, Glückwünsche gehen raus an Han Kang. Ich find's okay. Was meinst du, Annika?
Ja, ich kann da nur zustimmen, beiden. Also zum einen natürlich auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Zum anderen, ja, kann man machen, ist okay. Und die Diskussion verstehe ich genauso wenig. Also natürlich kann man jetzt so ein bisschen argumentieren, dass Han Kang ja so eine der Vorreiterinnen war mit dieser ganzen Thematik, gerade in Südkorea, Feminismus. Also wir haben es oft erlebt, dass wir Bücher vorstellen, die weitaus später erschienen sind, die so eine ähnliche Thematik haben, die auch von südkoreanischen Autorinnen kommen, wo oft immer dieser Vergleich bemüht wird, ne? Ähnlich wie Han Kang, die Vegetarierin. Also das ist schon da so ein kleines Vorreiterwerk gewesen. So ja. Könnte man durchaus argumentieren. Aber das, genau diese Sache, dass das so abseitig ist, macht das Argument ja dann gleichzeitig wieder nichtig. Weil die ist wirklich schon ein bekannter Name. Und deswegen verstehe ich diese Diskussion auch überhaupt nicht. Das klingt mir doch eher wieder sehr, sehr weit hergeholt. So nach dem Motto, wenn ihr bekanntestes Werk die Vegetarierin ist, um Gottes Willen, linksgrün, versifft, Vegetarier, die wollen das Schnitzel wegnehmen. Also vielleicht ist der Beißreflex schon so weit runtergerockt. Ich kann es nicht sagen, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Also Glückwünsche und war schon besser, die Entscheidung war aber schon weitaus schlechter. Also von daher ist doch okay und Südkorea, das passt.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ich meine, das passt ja auch wieder so ein bisschen zur aktuellen Diskurspolitik, ne? Sobald da irgendwo sozialrealistische, politische Probleme dargestellt werden, die Gesellschaft betreffen und auf Missstände hingewiesen wird, gerade im feministischen Aspekt, kommen natürlich auch erstmal ganz viele Leute aus ihren Ecken und sagen, ja, das ist aber political correctness, das ist aber woke. So, obwohl das halt einfach das Gegenteil ist, so, ne? Wenn es einfach auf Missstände hinweist. Und das ist einigen Leuten ja anscheinend schon zu viel, weil ich weiß nicht, in welchen Bubbles einige Menschen leben, aber das erlebt man ja leider immer wieder. Und ich finde, da ist gerade bei Han Kang die Rezeption, sieht man dann ganz klar, dass entweder die Leute sich mit ihren Büchern nicht wirklich auseinandergesetzt haben oder halt in Bubbles leben, in denen sie glauben, dass die weiß ich nicht, die Menschheit und die Erde und unsere politischen Systeme sind das Paradies so. Und ich glaube, da können wir, glaube ich, alle widersprechen, dass dem halt nicht so ist und dass es halt eben Missstände in der Gesellschaft gibt. Und es ist immer gut, wenn es AutorInnen gibt, die auf diese Missstände hinweisen. Und das, finde ich, macht Han Kang eigentlich sehr gut mit ihren Büchern.
Han Kang will euch das Schnitzel wegnehmen. Hier erfahrt ihr es zuerst. Ich sehe das genauso. Ich finde das auch super wichtig, was du gerade gesagt hast, Annika, nämlich dass aus Südkorea gerade so viel spannende und auch aus Japan spannende, subversive feministische Literatur auch kommt. Und dass Han Kang da wirklich eine große Wegbereiterin für diese ganze asiatische Strömung der feministischen Literatur, die wir momentan zu lesen bekommen, die man lesen kann, wenn man sich interessiert und das auch möchte und nicht die Augen zumacht, wirklich eine Vorreiterin war. Das muss man ihr zugutehalten. Da hat sie wirklich einen Weg freigemacht, auch kommerziell den Weg freigemacht für viele andere Frauen, die über unterschiedliche Aspekte des Feminismus schreiben und auch, und das ist ja alles auch statistisch nachgewiesen, gegen Systeme aufbegehrt, die halt Frauen unterdrücken und die in ähnliche Weise natürlich auch in westlichen Gesellschaften fortbestehen. Ja, aber da jetzt so eine große Nummer draus zu machen, vielleicht nicht immer nur der politische Beißreflex, vielleicht auch einfach mal das individuelle Buch ästhetisch bewerten. Wäre auch mal schön.
Wo kommen wir denn dahin, Maike?
Und zur Beruhigung schön Kamillentee trinken.
Genau, das macht Han Kang ja gerne. Ja, Kamillentee, wir haben ja gehört, dass Han Kang zur Feier des Tages, als den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam, erstmal einen schönen Kamillentee getrunken hat. Echter Punker, die Frau. Ganz anders hätte das bestimmt Clemens Meyer gestaltet, oder?
Ja, das stimmt. Jetzt kommt die Geschichte. Ja, okay. Wir kommen zum nächsten Preis. Wir haben ihn ja seit Jahren verfolgen wir da, den Deutschen Buchpreis. Jetzt wurde die Gewinnerin gekürt, Martina Hefter mit ihrem Buch Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Erstmal Glückwunsch an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zur Kontroverse, was da war da schon wieder los, was hier diese ganze Preisverleihung in Anführungsstrichen überschattet hat. Denn der gute Clemens Meyer, den wir hier ja abgefeiert haben, mit seinem Roman Die Projektoren, das auf der Shortlist stand, der war natürlich bei dieser Preisverleihung und der dann wutentbrannt den Saal verlassen hat, weil sein Buch eben nicht gewonnen hat und dann auch so Äußerungen gefallen sind wie ihr verdammten Wichser. Und dann gab es ein paar Tage später ein Spiegel-Interview, in dem er dann nochmal seine Beweggründe dargelegt hat und dann auch gesagt hat, dass er in finanziellen Schwierigkeiten steckt und sich durch diesen Gewinn dieses Preises mehr Leser erhofft hätte und dadurch seine Steuerschulden und seine Scheidung, die er gerade vollzieht, bezahlen hätte können. Und das natürlich hinterlässt ein Geschmäckle, sagen wir es mal so. Was meint ihr dazu?
Ja, das hinterlässt es wirklich. Also wir haben ja vollstes Verständnis für Emotionen, die auch mal hochkochen können. Und natürlich darf man auch enttäuscht sein. Aber zum einen macht der Ton die Musik und zum anderen das, was er da in diesem Interview nachgelegt hat, was ja dann wirklich ein bisschen später erschienen ist, also wo vielleicht der erste Affekt schon so ein bisschen abgeklungen war, das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Also auch so Sätze, die bei dieser Preisverleihung gefallen sind, seinerseits, dass die Verleihung eine Schande für die Literatur war, dass also nicht sein Buch gewonnen hat, damit dann auch so die anderen so ein bisschen diskreditieren. Das ist natürlich auch nicht gerade feiner Stil. Aber letztlich, Robin, genau wie du sagst, zu sagen, man hätte doch sehr gerne gewinnen wollen, um mehr Geld für halt private finanzielle Dinge zu haben, die sich anders nicht lösen lassen, sprich Steuer und Scheidung. Also ja, das finde ich doch auch schon, muss ich sagen, sehr, sehr cringe und unangenehm. Muss ich leider so sagen. Maike, was meinst du?
Zwei Sachen dazu. Ich finde es auch sehr cringe und unangenehm, wenn man bei der Preisverleihung über das Gewinnerbuch sagt, als Juryvorsitzende, das sei ja ein Kompromiss Vorschlag gewesen, quasi ein Kompromissbuch. Das ist nicht geil, das macht man nicht, ne? Das ist schon mal Punkt 1.
Ja.
Und Punkt 2, Achtung, jetzt kommt Papierstau-Podcast mit seinen selbstkritischen 5 Minuten. Wir finden dieses ganze Spektakel doch auch ein bisschen geil. Wir finden es super, wir finden es großartig. Seit es passiert ist, glüht unsere WhatsApp-Gruppe. Wir finden es Wahnsinn, wir stehen total drauf. Wir sind doch hier der Podcast, der Autoren feiert, wie Charles Bukowski, Jörg Fauser, Burroughs, alles hochproblematische Dudes, die wir unterhaltsam finden, gleichzeitig eine große Ambivalenz ihnen gegenüber empfinden, weil sie eben problematische Dudes sind, die aber gleichzeitig große Literatur hervorbringen und, Stichwort Persona, auch als Autorenpersona, ordentlich Material geliefert haben, um die Presse zu versorgen und so die Auflage nach oben zu treiben. Also wir finden das auch ein bisschen gut. Wie oft haben wir schon drüber gesprochen, als Reinhard Götz sich im Jahr 1983 live im Fernsehen die Stirn bei einer Lesung aufgeschnitten hat beim Bachmann-Preis. Ist das nicht eigentlich auch total cringe, aufmerksamkeitsheischend und super durchsichtig, was ihr damit erreichen wollte? Ja, finden wir es trotzdem irgendwie geil? Ja, und ich habe das Gefühl, das ist hier bei Clemens Meyer ganz genauso. Wir müssen nicht drüber reden, ich bin voll bei euch. Natürlich muss es der Buchpreis, Jury und uns als Lesenden vollkommen wurscht sein, ob Clemens Meyer jetzt eine Scheidung zu finanzieren hat, 35.000 Euro Steuerschulden hat oder seine Katze irgendwie Husten hat. Das ist wurscht. Aber die Art und Weise, wie das da gelaufen ist, auch wenn das der Gewinnerin gegenüber nicht fair ist, das ist alles richtig. Das hat einen gewissen Amüsement-Faktor. Ich finde, den kann man an dieser Stelle nicht verleugnen. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, was Clemens Meyer da gemacht hat. Das heiße ich überhaupt nicht gut. Und das sage ich als jemand, der hier wochenlang Werbung dafür gemacht hat, dass er gewinnen soll, weil sein Buch so großartig ist. Das ist nicht begründbar, nicht vertretbar. Aber ich finde, die Schönheit in dem, was hier passiert ist, liegt in dieser Ambivalenz zwischen einem Autor, der ein wirklich monumentales, großartiges Werk geschaffen hat und sich jetzt hier derartig inszeniert. Das macht wieder so viele Ebenen auf und zeigt auch, wie Meyer selber ja richtig gesagt hat, den Literaturbetrieb als Zirkus, was der Literaturbetrieb auch ist. Insbesondere bei einem Branchenpreis wie dem Deutschen Buchpreis, der am Ende vom Tag ein Marketingpreis ist. Also ich finde auch die Kritik zu sagen, ja, er will nur mehr Leser, nicht ganz gerechtfertigt, wenn es ja um Marketingpreis geht.
Ja, das stimmt, da kommt die Medienwissenschaftlerin wieder raus. Und ich muss dir natürlich zustimmen, lustig ist schon ein bisschen. Auch so diese Art, wenn er dann im Spiegel-Interview gefragt wird, ja, werden Sie nochmal für einen Buchpreis antreten? Nein, ganz bestimmt nicht. Das finde ich jetzt total doof. Ich möchte nicht mit denen nichts mehr zu tun haben. Alles so ein bisschen trotzmäßig, aber auch irgendwie ein bisschen funny. Ich meine, diese ganze Sache, die er da gemacht hat, ich meine, der Gewinnerin war das bestimmt nicht fair gegenüber und auch so ein bisschen überschattet die Nachricht natürlich auch jetzt die Nachricht, welches Buch gewonnen hat, ne, weil diese Kontroverse wurde sehr breit rezipiert, nenne ich es mal. Aber wirklich geschadet hat er ja niemandem außer sich selbst.
Und ob er sich selbst geschadet hat, ist halt die Frage. Wir werden noch in 5 Jahren drüber reden, als Clemens Meyer Wichser schreiend aus dem Frankfurter Römer gelaufen ist. Also.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Aber höchstens hat er sich selber geschadet, das meinte ich damit so. Deswegen gibt es natürlich jetzt auch niemanden, der jetzt wirklich davon Schaden genommen hat, glaube ich, dass Clemens Meyer das da gemacht hat. Ist trotzdem, also ist auf jeden Fall peinlich, ist cringe, aber auch ein bisschen witzig auf jeden Fall.
Also witzig ist es auch und natürlich haben wir auch hier schön eine Sache, über die wir gut reden können, gar keine Frage und der Unterhaltungsfaktor unbestritten. Ich muss aber sagen, auch bei aller Liebe zu Ambiguitäten, da werden wir heute auch nochmal ganz, ganz verstärkt drauf eingehen in verschiedenen Büchern, muss ich trotzdem sagen, irgendwie, also für mich ist es, ich fühle mich so ein bisschen irgendwie als Leserin so ein bisschen auch herabgesetzt, wenn er halt sagt, er will damit neue Leser gewinnen, dass das so sein mag. Er kann mit seinem Preisgeld machen, was er will. Auch da hast du völlig recht, Maike. Aber das muss man natürlich für sich behalten. Beziehungsweise nicht so den Leuten, die Bücher kaufen sollen, vielleicht um die Ohren hauen. Der ein oder die andere findet das vielleicht nicht ganz so lustig und da gehöre ich tatsächlich in diesem Fall dazu. Also von daher, nicht nochmal Clemens, doch.
Annika, es ist hart, aber der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der möchte den Buchhandel nach vorne bringen. Müssen wir alle mit dieser Realität, müssen wir alle leben. Die wollen nur, dass wir Bücher kaufen.
Das ist völlig richtig, aber gefallen muss es mir trotzdem nicht.
Das stimmt.
Ja, dann ist jetzt natürlich mal die Frage, ob uns das erste Buch gefallen hat, was wir jetzt gleich vorstellen.
Überleitungskind wieder am Start.
Genau, wie gerade gesagt, willkommen zum ersten Buch dieser Folge. Maike, stell's uns vor und wir haben sogar O-Töne von der Autorin. Aber ich will nicht zu viel verraten. Fang auf.
Wir sprechen jetzt über Maud Venturat und ihr Debütroman Mein Mann. Mit dem Buch konnte sie Publikum und Kritik in Frankreich gleichermaßen überzeugen. Sie gewann nämlich den renommierten Prix du Premier Roman. Und die Geschichte über eine von ihrem Ehemann besessene Frau entwickelte sich zu einem Bestseller. Worum geht's? Schauen wir erstmal auf den Plot. Also ein charismatischer, wohlsituierter Ehemann, der im Finanzsektor tätig ist, ein Haus in der Vorstadt, zwei brave Kinder. Die gut aussehende, namenlose Erzählerin in Venturas Mein Mann führt auf den ersten Blick ein perfektes Leben. Wäre da nicht der nächtliche Juckreiz, der sie nicht schlafen lässt und das Gedankenkarussell, dass sie unablässig jedes Wort und jede Geste ihres Mannes hinterfragen und analysieren lässt? Warum ergreift er vor dem Fernseher nicht ihre Hand? Warum vergleicht er sie beim Pärchenabend mit einer gewöhnlichen Clementine, aber die Frau des Gastgebers mit einer exotischen Ananas? Will er sich etwa scheiden lassen? So lustig, dieser schlaue und hochkomische Roman über eine 40-jährige, zutiefst verunsicherte Ehefrau, die um Kontrolle ringt. Das Buch stellt Fragen nach toxischer Liebe ganz neu. Wir haben auch ein paar Fragen gehabt und die haben wir gleich mal Maud Venturat direkt gestellt. Deswegen lassen wir sie jetzt mal erklären, was sie dazu inspiriert hat, diesen Roman zu schreiben.
I was really interested by the idea of loving someone too much. I was wondering, is it possible to love too much, to be too intense, to be too in love? And I felt like fiction was the right way for me to investigate. It was my way to try to understand what was going on in my life and in the world better.
Also, Maud hat gerade gesagt, die Idee, jemanden zu sehr zu lieben, das hat sie interessiert und sie hat sich gefragt, ist es denn möglich, zu sehr zu lieben, zu intensiv zu sein, zu verliebt zu sein? Und sie hatte das Gefühl, dass die Fiktion der richtige Weg ist, um das zu untersuchen. Es war also ihr Weg zu versuchen, besser zu verstehen, was in ihrem Leben und in der Welt vor sich geht. 15 Jahre sind die Erzählerin und ihr Mann bereits zusammen und sie liebt ihn wie am ersten Tag, also mit obsessiven Auswüchsen. Das Buch erzählt eine Woche aus ihrem Leben. Dabei hat Venturat jedem Tag eine Farbe und eine andere Stimmung zugeordnet. Im Verlauf des Textes erscheint die Protagonistin, die ihren Partner stets ausschließlich besitzergreifend »Mein Mann« nennt, zunehmend volatil. Mit jedem Kapitel treten neue, immer extremere Versuche zutage, die Liebe aufrechtzuerhalten. Von einem vermeintlich geheimen Regelwerk, mit dem sie ihren Mann zum Wohlverhalten manipulieren will, über zur Analyse aufgezeichnete Gespräche bis hin zum Ehebruch, durch den sie weiterhin geheimnisvoll und damit interessant erscheinen will. Während der Ton dabei immer unterhaltsam daherkommt, verarbeitet die Autorin zahlreiche feministische und gesellschaftliche Themen. Die normschöne Erzählerin, eine Englischlehrerin, hat durch die Heirat einen Klassenaufstieg geschafft, ringt aber mit dem Habitus ihres neuen Umfelds. Die gesellschaftlichen und medial vermittelnden Anforderungen an sie als Ehefrau und Mutter setzen sie zusätzlich unter Druck. Sie will, so sagt sie, normal sein. Und die Geschichte zeigt, wie sie dieser Wunsch zunehmend in den Wahnsinn treibt. Das grenzüberschreitende Verhalten und den dauerhaften emotionalen Ausnahmezustand kontrastiert Venturat mit den Gedanken und Obsessionen einer hoffnungslos Verliebten. Und es ist diese Oszillation, die das Buch so faszinierend macht.
What I love about this book is that every reader will read its own story. For some people, it's a story about codependency, a story about obsession, a story about love, a great love story. And for other people, it's a nightmare. It's a story of violence almost. So it really depends on your own backstory, your own definition of love. It's when the book was published in France, and in many other countries, I was very surprised to discover how different everyone was reading the same book.
Also Mutt sagt, was sie an diesem Buch liebt, ist, dass jeder Leser seine eigene Geschichte lesen wird. Für manche Leute ist es eine Geschichte über Co-Abhängigkeit, eine Geschichte über Besessenheit, eine Geschichte über Liebe, eine große Liebesgeschichte. Für andere hingegen ist es ein Albtraum, fast schon eine Geschichte über Gewalt. Es kommt also wirklich, sagt sie, auf die eigene Vorgeschichte an, auf die eigene Definition von Liebe. Und als das Buch in Frankreich und vielen anderen Ländern veröffentlicht wurde, war sie sehr überrascht, wie unterschiedlich jeder dasselbe Buch gelesen hat. Ihre eigene Interpretation verrät Maud aber nicht. Ihr kommt es gerade auf die Diskussion an, die sich um ihre Geschichte entsponnen hat. Und wie die zahlreichen Übersetzungen zeigen, ist die Debatte um die Rolle der Ehefrau global anschlussfähig. Mein Mann von Maud Ventura ist spannend wie ein Thriller und dabei schlau und unterhaltsam, voller feiner Beobachtungen, Gespür für Komik und überraschende Twists, stellt Ventura in ihrem Roman schwierige Fragen über die Liebe im 21. Jahrhundert, verpackt sie aber mit französischer Leichtigkeit. Ich habe mich sehr intelligent unterhalten gefühlt. Annika, wie hat dir Maud Venturas Debüt Mon Mari, mein Mann gefallen?
Also ich bin total begeistert von diesem Debüt und auch sehr, sehr, sehr froh und dankbar. Erstmal, dass du dieses Buch in die Sendung geholt hast und zum anderen, dass wir hier eine neue französische Autorin haben, die wir auf unsere Watchlist setzen können. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders drüber. Ich kann allem nur zustimmen, was du gesagt hast. Ich kann das wirklich richtig gut auch nachvollziehen, warum dieses Buch so anschlussfähig ist, so zum einen international, zum anderen genau wie die Autorin sagt, dass man das auf so viele verschiedene Arten lesen kann. Sie macht es aber auch wirklich, wirklich, wirklich clever. Also sie zieht einen so gut rein in diese herrlich verstörte und gleichzeitig verstörende Welt, Familie, Handlung, in der es um diese Regeln und Brüche und Strafen geht, um ganz viel wirre Interpretation, alles, was du auch gesagt hast. Also das ist so, so irre, weil es von außen halt diesen perfekten Anschein hat, so wie es sein soll, die perfekte Familie, sie hat den Aufstieg geschafft, zwei Kinder, Junge und Mädchen, also ne, Haus, Baum, Hund, so nach dem Motto, es passt irgendwie alles, man hat das Ganze erreicht, aber es ist halt innerlich komplett zerstört, komplett zerfressen. Sie ist ja wirklich, ja, sie nennt es Liebe, eine Freundin interpretiert es so ein bisschen als Zerstreuung, das fand ich ganz interessant. Es ist irgendeine wahnhafte Zwangsstörung, Obsession. Also man kann es wirklich natürlich als so einen psychischen Roman lesen. Sie empfindet ja auch eigentlich überhaupt keine Liebe zu ihren Kindern. Die sind ja auch mehr Mittel zum Zweck. Also diese Frau bietet schon so viel. Und die Struktur des Romans bietet auch so viel. Also diese Gefühlsempfindung, die sie hat, diese Verbindung von Wochentagen und Farben. Du hast das auch schon gesagt. Also da fließt so viel ineinander. Man weiß, da ist so viel irgendwie nicht richtig. Und das Ganze wird also im Laufe der Erzählung von der Autorin auch so gut dosiert immer weitergegeben, dass man echt dranbleiben will, zu sehen, wie weit das Ganze noch geht. Und sie schraubt es also wirklich perfekt hin, weil auch ihr eigenes Verhalten der Protagonistin ja teilweise so irrational ist, wie sie sich selbst auch rechtfertigt und die Dinge, die sie macht, teilweise ja auch schlimme Dinge, sage ich mal, die man so in einer Ehe nicht unbedingt erwartet. Und ohne da näher drauf einzugehen, auch ein wirklich befriedigendes, auf so vielen Leveln Ende, so möchte ich es mal nennen. Also Wahnsinnsbuch. Ich bin absolut begeistert und das ist ein Buch, das möchte ich sofort jedem an die Hand geben, weil das ist klug, das ist witzig, das hat einen irren Spannungsbogen und macht am Ende nochmal richtig Bäm. Toll.
Ach, Annika, das macht so viel Spaß. Wir hatten so viel Kritik auch in den letzten Wochen an Büchern. Und es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum einem etwas nicht gefällt und ob das eine faire Beurteilung ist, welche Maßstäbe man anlegt und so. Nicht, dass man nicht auch Maßstäbe anlegen soll bei Sachen, die einem gefallen. Aber hier haben wir ja den emotionalen Überschuss von uns beiden, dass wir total abgehen auf dieses Buch. Und das ist auch wichtig. Das ist ein Buch, das uns beide erreicht hat. Und das macht mich total froh. Ich finde es auch interessant, was du gesagt hast, wie du es gelesen hast, weil ich war offen gestanden, unglaublich überrascht, als Maud zu mir sagte, ja, das Buch, das ist von vielen Leuten als große Liebesgeschichte gelesen worden und das ist überall anders gelesen worden. Und ich dachte, was? Weil für mich habe ich es so gelesen wie du und ich dachte, diese Frau hat psychische Probleme. Sie ist irgendwie in dieser Honeymoon-Phase stecken geblieben und blendet ihr gesamtes Leben aus und sieht ihren Ehemann auch gar nicht, sondern alles, was sie sieht, sind Projektionen aus ihrer Unsicherheit hinaus auf ihren Ehemann. Aber es gibt viele Leute, die das komplett anders interpretieren würden. Also vielleicht ist das ein Buch, das zur Freudschen Psychotherapie geeignet ist. So ein bisschen wie diese, wie heißen diese Bilder? Weißt du, die so zusammengesetzt, geklappt werden? So Tintenklecksbilder?
Ach so, Rorschach.
Genau, wie so ein Rorschach-Test. Sowas ist es. Man liest dieses Buch und dann fragt man die Person, was hast du gelesen? Dann erfährt man mehr über die Person als über das Buch. Kann gut sein.
Ja.
Also finde ich wahnsinnig spannend. Auch, dass wir es sehr ähnlich gelesen haben, überrascht mich jetzt nicht. Ein Buch, das so viel Spaß macht, so schlau ist. Und es freut mich auch wirklich, dass eine junge Autorin aus Frankreich eine solche Reichweite hat. Weil man muss ja mal sagen, dieses Buch wurde, bevor es ins Deutsche übersetzt wurde, ins Englische übersetzt. Und hat global auch einen ordentlichen Aufschlag gehabt, ist richtig breit rezipiert worden, wird jetzt interessanterweise hier gar nicht so breit rezipiert, obwohl das jetzt schon seit einigen Wochen draußen ist. Wir haben es nicht früher ins Programm gekriegt, weil so viele Sachen erschienen sind, die wir alle machen wollten. Also ich hoffe, dass wir dem ganzen Ding jetzt hier nochmal einen Schub geben können, weil dass das untergeht, das ist wirklich eine Tragödie, zumal Mot auch erzählt hat, dass die Autorenbiografie, die im Netz kursiert, gar nicht mehr aktuell ist. Also die arbeitet jetzt gar nicht mehr als Podcasterin oder Journalistin und so. Das Buch hat sich so gut verkauft global, dass sie jetzt Vollzeit als Autorin arbeitet und dass während das Rollout gelaufen ist für dieses Buch in Deutschland, in Frankreich schon ihr neues Buch rauskam. Also wir können uns schon auf die nächste Übersetzung freuen. Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Autorin, die, und da werden wir heute auch noch viel zu hören zu dem Thema, halt mit dieser klassischen Doppelbödigkeit in menschlichen Beziehungen operiert. Und das ist ja was, was wir alle drei total lieben.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch so ein bisschen an Wladimir denken von Julia May Jonas. Das hatten wir auch vor einiger Zeit hier im Programm. Also wirklich so diese unbequemen Frauencharaktere, die außergewöhnliche Wege gehen, um Liebe zu finden, so möchte ich es vielleicht mal formulieren. So als, also ein Liebesroman auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, auch das können Liebesromane sein, auch so geht's. Und es ist aber auch, du hast es vorhin schon einmal genannt, das Wort, ich möchte es auch nochmal hier betonen, aus Gründen. Es ist auch ein Roman, um den es natürlich auch sehr viel um Manipulation geht. Von außen, aber auch von innen und auch auf verschiedenen Ebenen. Also wie auch die Familie sich gegenseitig manipuliert, auch wie teilweise die Kinder zum Beispiel eingesetzt werden oder andere Sachen. Also das ist auch wirklich schon sehr, sehr scharfsinnig beobachtet, finde ich. Wenn Maud Ventura gerade gesagt hat, sie hat diese Fiktion benutzt, um ihre Beobachtungen in der Welt zu teilen, dann bin ich sehr, sehr gespannt, welche Beobachtungen da noch in den Folgeromanen kommen. Also wirklich, da bleiben wir auf jeden Fall dran, da bin ich dabei. Super, ich bin echt, also 5 Sterne, ganz toll.
Das freut mich ja, dass ihr so begeistert seid. Das klingt nämlich richtig toll. Jetzt bleibt eigentlich ja nur noch die Frage, liebe Maike, wo und für wie viel Euronen kann man sich dieses Werk denn zulegen?
Mein Mann von Maud Ventura in einer Übersetzung von Michaela Messner ist erschienen bei unseren FreundInnen vom Hoffmann und Campe Verlag. Das sehr schöne Hardcover kostet 24 Euronen. Die keimfreie E-Book-Edition erhaltet ihr für 18,99.
Sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, auf das wir schon lange gewartet haben, beziehungsweise auf die Übersetzung haben wir schon lange gewartet. Und jetzt kommen wir zur Sachbuchspezialistin dieses Podcasts, ausgewiesen, zertifiziert. Annika, erzähl mal, was du mitgebracht hast.
Ja, ganz genau. Ich habe mitgebracht von Naomi Klein ihr neuestes Werk Doppelgänger, eine Analyse unserer gestörten Gegenwart. Wir haben es schon mal hier und da im Nachrichtenblock bei verschiedenen Buchpreisvorstellungen erwähnt. Jetzt ist es also endlich auf Deutsch erschienen und jetzt können wir es euch hier vor allem endlich einmal vorstellen. Naomi Klein, die Autorin, sie kommt aus Kanada, sie ist eine sehr bekannte Autorin, Journalistin und auch Globalisierungskritikerin, Kapitalismuskritikerin und politische Aktivistin, ist also doch eher, kann man glaube ich so sagen, dem linken Spektrum zugehörig. Und Naomi Klein wird seit mehr als 10 Jahren mit einer anderen Naomi verwechselt, und zwar Naomi Wolf, auch eine Autorin. Und anfangs war das Ganze auch nicht sogar, war ganz weit hergeholt, denn beide Naomis haben als junge politische Autorinnen einst begonnen, deren Debüts beide auch für Aufsehen gesorgt haben. Die Naomi Wolf, die andere, die hat, war eine der Begründerinnen der dritte Welle, Feministin, war da immer mit dabei. Naomi Klein wiederum hat mit No Logo gegen Globalisierung ähnlich gleich ein tolles Debüt hingelegt. Doch dann trennen trennen sich die Wege ziemlich schnell und ziemlich deutlich und vor allem seit Covid ganz, ganz, ganz krass, denn Naomi Klein ist da, wo sie immer ist. Naomi Wolf ist hingegen abgedriftet von einer ehemaligen Feministin zu einer unangenehmen bis etwas peinlichen und teilweise jetzt wirklich echt ätzenden Figur geworden. Denn Wolf hat sich während Corona den Impfskeptikern, den Menschen, die über Plandemie sprechen, angeschlossen. Sie ist Dauergast bei Steve Bannon. Also man würde, glaube ich, hier sagen, komplett abgedriftet. Das wiederum hat dazu geführt, dass die andere, Naomi Klein, oft also verwechselt wurde und dann entsprechende Reaktionen bekommen hat. Was ist denn nun mit dir passiert? Warum bist du denn umgekippt? Also das muss da vor allem in Amerika ganz, ganz krass gewesen sein, dass es sogar einen kleinen Spruch gab. If the Naomi be Klein, you're doing just fine. If the Naomi be Wolf, oh buddy, oof. Das war also der Spruch, mit dem sich Journalistinnen und LiteraturkritikerInnen merken sollten, wer welche Naomi ist. Und das Ganze hat sich also so zugespitzt, dass Naomi Klein also jetzt der anderen Naomi ins Rabbit Hole gefolgt ist und davon ein Buch geschrieben hat. Und jetzt mag man sich ketzerisch fragen, ist das denn diese gekränkte Eitelkeit genug Grund für ein fast 500 Seiten dickes Buch? Aber ja, das ist es, denn Naomi Klein macht hier weitaus mehr als nur die Nabelschau eines verletzten Egos. Denn sie geht hier in vier großen Teilen nicht nur ihrer persönlichen Geschichte mit ihrer Doppelgängerin nach, sondern macht den ganz weiten Bogen auf, übersucht Doppelgänger, Spiegelwelten und Schattenzonen in Kunst, Literatur und vor allem auch in der Gesellschaft. Und das macht also dieses Buch zu einem, das uns alle angeht, getreu dem Untertitel Eine Analyse unserer gestörten Gegenwart. Wir bekommen hier also viel Theoretisches, wir bekommen hier viele Informationen aus der Kultur. Maike, dir hätte es gut gefallen. Natürlich vor allem Philip Ross, der problematische König, der Doppelgänger, der spielt hier immer wieder eine Rolle. Auch andere Namen, die hier schon viel im Podcast eine Rolle gespielt haben, aber es geht vor allem also auch um gesellschaftliche Themen, denn auch eine Gesellschaft kann faschistisch werden und das ist natürlich der allerböseste große Zwilling, denn dann hat kein Außenstehender Schuld, sondern die netten Leute von nebenan, die das Monströse in sich tragen. Und das sind halt die Themen, die hier eine große Rolle spielen. Es geht also um natürlich die ganze Szene rund um die andere Naomi und ihre Auswüchse, Reichsbürger, die Wellnessbewegung, die esoterische, die ja auch viel von rechts unterwandert ist. Es geht um Autism Warrior Parents, also diese Impfgegner und Eltern, die auch Autismus aus Impfgründen und so weiter als Verursacher herhalten. Es geht um ja, wie auch Kinder kleine Doppelgänger sein können, Wechselbelger. Es geht aber auch darum, wie geschichtliche Doppelgänger ja teilweise den Lauf der Dinge geprägt haben, wenn Hitler etwa den Kolonialismus gespiegelt hat, nur in Europa, Israel und sein Zwillingsstaat Palästina, wenn man es so sehen will. Digitale Themen, junge Menschen, die online ein perfektioniertes Ich zur Schau stellen. Also, und das alles unter diesem ständigen Aushalten von dualistischem Denken und Ambiguitäten, da ist es wieder das Thema. Das wird hier alles gut aufgemacht. Das Ganze ist sehr, finde ich, für Naomi Kleins Verhältnisse. Ich habe schon ein bisschen mehr von ihr gelesen. Das war eher theoretisch. Hier, finde ich, ist es relativ gut erzählt. Also man ist auch gerne dran. Es ist auch sehr selbstkritisch. Also auch daran, wo die Linken Fehler gemacht haben, weil sie vielleicht bestimmte Themen den anderen zu schnell das Feld überlassen haben. Mehr Bewegung statt einfach nur Worte. Was bringt es, wenn man die Hoheit über die Sprache gewinnt, aber tatsächlich an der realen Front nicht wirklich viel Boden gut macht? Also, oder was kann man auch von Steve Bannon lernen? Sogar das sind Fragen, die hier eine Rolle spielen. Von daher finde ich, dass hier ein sehr modernes, zeitgemäßes Buch über die Thematik Doppelgänger, Spiegel oder das Böse, andere Schlechte in uns allen im 21. digitalen Jahrhundert. Das ist sehr, sehr interessant. An vielen Stellen finde ich auch ein guter Debattenstarter. Und genau das möchte ich jetzt auch tun, denn Robin hat nämlich mitgelesen. Robin, hast du deinen
Überleitungskugel.
Ja, jetzt habe ich mal versucht, Doppelgänger von dir zu sein in dem Fall. Wie hat es dir gefallen hier in dieses Mal ganz, ganz tief auch mal mit mir gemeinsam und mit unseren DoppelgängerInnen in dieses Rabbit Hole einzutauchen?
Also ich fand es auch richtig toll, genau wie du es gesagt hast. Es gibt so viele Themen, die ja auch in diesem Buch drin vorkommen. Natürlich auch diese ganze digitale Aufmerksamkeitsökonomie, wie das Ganze funktioniert, Big Tech. Und sie führt ja auch immer wieder, das fand ich auch sehr schön, dass sie eben immer mal wieder auch Artikel oder ja eben Fakten eingestreut hat, wo sich Firmen, die Regierung oder sonst wer sehr negativ benommen hat, wo es dann immer vorhieß, nein, nein, wir überwachen niemanden, wir hören niemanden ab, und dann hinterher kam raus, ja, wurde doch die ganze Zeit gemacht. Und das finde ich halt sehr interessant, weil es eine Analyse der Gegenwart ist, genau, ne, wie du schon gesagt hast, weil dann eben ganz viele Fragen aufkommen, ja, wie geht man denn damit um, wenn man weiß, dass man irgendwie abgehört wurde oder dass man vielleicht immer noch abgehört wird. Ne, diese ganze Unsicherheit, die in der Gesellschaft herrscht, das fand ich sehr schön, wie sie das aufgedröselt hat und nicht einfach gesagt hat, ja, guck mal, was die dummen Rechten da sagen, haha, was für Trottel, sondern sich versucht hat, damit auseinanderzusetzen, wie kommen diese Argumente zusammen, die ja oft auch eben Spiegel, ne, ganz viele Spiegelmotive in diesem Buch natürlich auch und auch ganz viele Spiegelargumente, die eben von der Verschwörungstheoretiker-Seite benutzt werden, um ihre Sicht zu erklären, und wie sie dann eben auch sehr klar deutlich gemacht hat, wie schwierig das eben für auch eine Gesellschaft ist oder für einzelne Personen, für Bürgerinnen und Bürger, da komplett durchzusteigen, und dass man eben und wie leicht es halt ist, sich von diesem Narrativ einnehmen zu lassen. Das fand ich, hat sie sehr, sehr gut ausgedrückt und auch sehr den LeserInnen und mir auch sehr klar gemacht, ne, wie das funktioniert. Leicht zu lesen fand ich das Buch allerdings nicht unbedingt. Also da sind sehr, sehr viele Fakten drin. Es ist, springt auch immer mal wieder hin und her. Also Wulf, gerade in der Corona-Zeit, was sie ja, hat sie ja also wirklich fast jeden Tag, war sie in irgendeiner Show oder in irgendeinem Podcast zu Gast und hat da ihren Sermon von sich gegeben. Da werden natürlich auch, also ich will jetzt auch, ne, also es ist nicht so, dass Naomi Klein jetzt irgendwie das verharmlost, was da von dieser Verschwörungstheoretiker-Seite gemacht wird. Das macht sie in keinem Teil dieses Buches, und natürlich auch bestimmte Argumente werden natürlich auch debunked sozusagen, wo sie dann halt die Fakten, die tatsächlich vorliegen, gegen die Argumentation führt, die da immer von der Seite gestellt wird sozusagen, und dann auch einfach Fakten einführt und sagt, ja, das, was die sagen, das beruht auf keinen empirischen Daten und auf keiner Grundlage, so. Wo sie dann irgendwie sagt, ja, die Kinder, die geimpft wurden, sehen alle aus wie Zombies, was dann auf ihren, also von Naomi Wolf, auf ihren eigenen Sichtungen gesagt wurde, wo sie dann gesagt
hat, sie hat zwei Kinder gesehen.
Ja, genau, sie hat zwei Kinder gesehen, die vom Bus kamen, von der Schule, die waren nicht so gut drauf, das muss an der Info liegen, so, ne? Und sowas wird dann natürlich auch die Bank, was ich ganz gut fand. Und aber ich fand's, also es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Fakten. Ich finde, das ist ein Buch, wo man dann so abends immer mal so 30 bis 50 Seiten ganz gut lesen kann. Aber es ist auch schon viel Information. So, das wollte ich nur dazu sagen. Also, das meine ich jetzt hier weder negativ noch irgendwie positiv. Es ist ja auch ein Sachbuch. Natürlich soll da viele Informationen und auch viele Quellen bei sein. Und das finde ich halt Naomi Klein auch richtig toll gemacht, diese ganzen Quellenverzeichnisse, ne? die sich das dann auch belegen lässt im Gegensatz zu anderen Menschen. Hust, hust. und deswegen hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen, eben weil es so ganz, ganz viele Themenbereiche aufmacht, die man vielleicht auch so vorher nicht kannte, und man mir auch einfach merkt, wie viel sie sich damit auseinandergesetzt hat. Und so ein bisschen während des Lesens hat mir auch ein bisschen leid getan, wenn man sich immer diesen, ich will jetzt nicht sagen ideellen Schund, aber ich sag's ideellen Schund reinziehen muss. Das ist natürlich auch, hat mir ein bisschen leid getan, aber ich fand es wirklich gut gemacht, es ist gut gepaced, man kriegt wirklich ein sehr, sehr gutes Bild. Und ich finde, sie macht da sehr, sehr viele große Themenkomplexe auf, bei denen man durchaus mitgehen kann und die halt auch eben wirklich spannend sind zu lesen.
Ja, also genau wie du sagst, die Themenfelder sind wirklich groß, und es ist ja nicht, das haben wir ja auch häufiger mal, ne, das weltberühmte Themenkonfetti, also sie geht auch wirklich rein in die Themen und sie hinterlässt zumindest irgendwas, was ich vorhin auch meinte, womit man eine Debatte starten kann. Also ich fand es so interessant, diese Frage, wie fragil das ist, wie langsam das kippen kann, und sie kann ja da auch viel aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Also es ist ja nicht nur, okay, das ist jetzt irgendwie total ärgerlich, sie wird da mit dieser anderen Naomi verwechselt, blöd gelaufen, haha, aber sie verliert ja teilweise die Bedeutungshoheit über ihre eigenen Themen. Also dieses erste Buch, ihr zweites Buch, die Schockstrategie, handelte damals davon, wie teilweise Regierungen, neoliberale Regierungen, große Schockmomente der Gesellschaft nutzen, um irgendwelche Ideen durchzudrücken, was ja durchaus passiert ist. Denken wir nur mal vielleicht die Folgen von 9/11 oder natürlich, du hast es auch gesagt, Regierungen werden belogen und so weiter und so fort. Das ist ein Thema. Es gibt auch Verschwörungen, die echt sind und so weiter und so fort. Gar keine Frage, ne? Irakkrieg und so weiter. Aber diese Leute konzentrieren sich ja auf das komplett Falsche und nehmen dann so nach dem Motto, ja, das hat ja Naomi Klein schon in der Schockstrategie gesehen, geschrieben, was die jetzt hier nach Corona mit uns allen machen, die Eliten, die dahinter stecken. Also ihre Theorie wird halt komplett umgedreht und du verlierst deine eigene Identität und dann weißt du am Ende gar nicht mehr, wer ist das richtige Ich. Also diese Fragen, die sie auch auf so vielen Ebenen durchhandelt, das ist halt auch wirklich das Spannende an dem Buch. Das ist zum einen gesellschaftlich, aber zum einen auch, was macht das eigentlich mit mir und wo stehe ich eigentlich und wie schnell kann ich eigentlich kippen? Das sind auch natürlich Fragen, die sind nicht mal angenehm, aber die kann man sich ruhig mal stellen und da kann man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr für sich selbst draus mitnehmen.
Ja, finde ich auch. Absolut. Und ich fand es auch, wie gesagt, sie diskutiert ja häufig auch über die gesamte Diskussionspolitik, die wir haben. So immer nur dieses sehr dualistische, dieses sehr binäre, es gibt immer nur die eine Seite oder die andere Seite und wenn du nicht der kompletten Narrative und den Argumenten der einen Seite folgst, dann gehörst du zur anderen Seite. Ne? Dann wirst du ja sofort abgestempelt. Und ich finde diesen Dualismus und hat sie sehr, sehr gut zum einen dargestellt und zum anderen in ihrem Buch halt auch eben so besprochen, dass sie den anderen, also den Verschwörungstheoretikern in diesem Fall, nicht die Würde geraubt hat. Mhm. Sie hat nicht gesagt, die sind dumm und einfach Honks und die versuchen alle mit ihrer Propaganda irgendwie reinzuziehen, sondern sie hat halt eben hinter diese Argumente geguckt und geguckt, warum funktioniert das so gut. Und dabei die Leute, die da in dieses Rabbit Hole reingekommen sind, eben nicht ihrer Menschlichkeit sozusagen beraubt, indem man sie dann halt in eine Schublade steckt und sagt, das sind rechte Spinner. Mhm. So. Und das fand ich halt auch sehr gut, weil es ein wichtiges, ich finde, es ist ein wichtiges Dokument eben für die Diskurspolitik, wie sie funktionieren könnte, wenn wir aufhören würden, uns halt bei jedem Scheiß immer zu sagen, ja, das Argument, das ist aber nicht okay, das finde ich, sehe ich so nicht, da bist du halt auf einmal, gehörst du nicht mehr zu meinem Lager. So.
Ja,
und
ja, genau.
Deswegen fand ich das Buch halt auch sehr schön.
Ja, und nicht nur, was machen die Gegner, sondern was kann man vielleicht auch mit ihnen lernen? Auch die Frage muss gestattet sein. Ne? Also Bannon mit seiner Strategie und der weiß, wie man Koalitionen aufbaut, das kann man sich vielleicht auch zunichte machen. Schöner Freundschaft. Zunutze machen. So, also von daher sehr, sehr clever und das meinte ich halt mit Debattenstarter. Also da stecken nochmal mal ganz andere Ideen drin und halt auch sehr schön selbstkritisch. Das ist auch angenehm.
Genau. So, liebe Annika, dann verrate unseren geneigten ZuhörerInnen doch mal, wo und für wie viel sie sich dieses Buch besorgen können.
Ja, traut euch ran an Doppelgänger, eine Analyse unserer gestörten Gegenwart von Naomi Klein, erschienen bei unseren Freundinnen Grüße gehen raus von S. Fischer, übersetzt von Peter Robert und Rita Seuss, kostet im Hardcover 29 Euro und im E-Book 24,99 €.
Sehr schön. Damit sind wir beim letzten Buch der Folge angekommen. Oh mein Gott, das geht ja hier wirklich Schlag auf Schlag. Und jetzt schauen wir doch mal, ob uns das letzte Buch auch so freuen konnte wie die anderen beiden. Ich habe nämlich mitgebracht Damenschach von Finn Job. Ach ja, ein irrwitziges Kammerspiel, in dem identitätspolitische Themen genauso eine große Rolle spielen wie die Traumata der Akteure. Aber erstmal zu Finn Job selbst, der ist 1995 in Hannover. Annika, wo ist dein Jubelschreiber?
Ganz ruhig, Annika, ist er doch schon. Beruhige dich. Annika eskaliert.
1995 in Hannover geboren, ein deutscher Schriftsteller. Er zog mit 19 nach Berlin und studierte dort deutsche Literatur, Philosophie, Komparatistik und Kunstgeschichte. Zudem schreibt Job in unregelmäßigen Abständen Essays, Glossen und Kurzgeschichten für deutschsprachige Zeitungen und Magazine. Sein Debütroman Hinterher wurde vom Feuilleton positiv besprochen und auch in unserer schönen kleinen Sendung haben wir dem Buch das Siegel Papierschott zertifiziert aufgedrückt. Das vorliegende Buch Damenschach ist sein zweiter Roman, über den ich euch jetzt mal etwas mehr erzähle. Der Roman spielt in einer riesigen Villa in einem abgelegenen Waldstück. Die Besitzerin und gleichzeitig auch eine unserer ProtagonistInnen heißt Marie-Louise und lebt dort mit ihrer Haushaltshilfe Ivana zusammen. Die Villa ist trotz ihrer Größe bis oben hin zugestopft mit allem möglichen, meist sehr teuren Krimskrams, den sich Marie-Louise über die Jahre zugelegt hat. An diesem speziellen Tag hat sie Geburtstag, wo die Geschichte einsetzt. Sie wird nämlich 50 Jahre alt und hat zu diesem Anlass ihren Zwillingsbruder Marius, der seit kurzem als Transmann lebt, zu sich eingeladen. Bereits am frühen Morgen klingelt jedoch ihr Freund David, der als Psychoanalytiker arbeitet, bei ihr, um ihr zu gratulieren und ein kleines Schwätzchen zu halten. Die beiden hatten früher eine kurze Liaison, die David jedoch schnell wieder beendete, wofür er von Marie-Louise verurteilt und als homosexuell dargestellt wird. Gegen Nachmittag trifft dann nicht nur Marie-Louises Bruder Marius, der als Kunstgalerist arbeitet, ein, sondern auch dessen noch sehr junge Freundin Olivia, die Marie-Louise von Anfang an ein Dorn im Auge ist. Trotz oder gerade wegen der langen Zeit, die sich das Geschwisterpaar nicht gesehen hat, ist die Stimmung zu Beginn noch recht aufgeladen, was sich jedoch über die Zeit und vor allem durch den in Massen fließenden Alkohol schnell einstellt. Die ungewöhnliche Fünfergruppe diskutiert dabei viele Themen, die häufig identitätspolitischer Natur sind und über die sich die ProtagonistInnen viel und ausgiebig streiten. Gerade die beiden Geschwister sind dabei extrem emotional und wissen natürlich, wie bei allen Geschwistern, ganz genau, wie sie den anderen provozieren müssen, um sie, schrägstrich ihn, zur sprichwörtlichen Weißglut zu treiben. Wenn die Haushaltshilfe Ivana immer wieder durch das Auftischen von Essen und oder Alkohol oder zynische Kommentare versucht, die Wogen zu glätten, eskalieren die Streits immer mehr. Und auch zwischenmenschlich ändern sich die Verhältnisse. David, der zu Beginn noch recht uninteressiert wirkt, flirtet ungeniert und nicht gerade unauffällig mit Olivia und versucht, sie mit seinem Wissen von sich zu überzeugen. Auch Marie-Louise, die zumindest zu Beginn den Eindruck und die Idee in einer sehr konservativen Richtung vertritt, hat Gefallen an Olivia gefunden. Ob diese Konstellation gut gehen kann? Fragezeichen.
Ich liebe das, ist richtig wie bei Heinz Strunk, wo du nur immer so sagst, Fragezeichen und so. Finde ich voll geil.
Der Roman ist in 5 recht lange, zumindest für die Länge des Buches, Kapitel unterteilt und wird von einer autoriellen Erzählstimme erzählt. Schon zu Beginn ist durch die Sprache eine fast gruselige, sehr aufgeladene Atmosphäre zu spüren. Da werden unheilvolle Adjektive benutzt, um die Lesenden in die Stimmung für das zu bringen, was der Roman noch so zu bieten hat. In guter alter Gottesgemetzelsmanier treffen diese 5 sehr ungleichen Charaktere aufeinander und verfallen nach anfänglicher Berührungsangst schnell in einen Sog der Debatten, die den Roman bestimmen. Die Themen sind dabei, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, häufig identitätspolitischer Natur. Da wird über Cancel Culture, kulturelle Aneignung, Kapitalismus, Ausbeutung und Habitus diskutiert. Jedoch geht es bei den zahllosen Diskussionen auch immer wieder um die einzelnen Figuren und ihre Beziehungen zueinander, wodurch sich den Lesenden erst nach und nach erschließt, wie die Figuren zueinander gefunden haben und was sie ausmacht. Dabei fühlen sich die Figuren, egal ob sie eine konservative, progressive oder gar keine Meinung haben, immer moralisch überlegen, wie es in der aktuellen Diskurspolitik ja leider häufig vorkommt. Die Figuren sind hier für mich ein absolutes Highlight, denn keine ist wirklich sympathisch, eher das Gegenteil ist der Fall. Jedoch schafft es Job durch sein schlau konstruiertes Pacing, die Lesenden immer wieder auf die Folter zu spannen und die zugrunde liegenden Dynamiken und Probleme erst nach und nach aufzufächern, wodurch ein spürbarer Spannungsbogen entsteht, der sich bis zum Ende aufrecht erhält. Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen, einfach deshalb, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und welche Geheimnisse noch ans Licht kommen. Ein wichtiges Merkmal ist hier für mich vor allem die Verlässlichkeit der ProtagonistInnen. Das soll nicht bedeuten, dass die Figuren unwirklich wirken, sondern dass ich mich ständig gefragt habe, welche Figur gerade die Wahrheit sagt oder sie sich so verbiegt, um ins eigene Narrativ zu passen. Dadurch kann man sich nie ganz sicher sein, ob getätigte Aussagen nun stimmen oder nicht, was auch wieder etwas Würze in die Geschichte bringt. Als kleines Beispiel sei an dieser Stelle angeführt, dass Marie-Louise und Marius komplett unterschiedliche Geschichten ihres Aufwachsens erzählen, wobei beide Versionen irgendwie erfunden klingen. Zudem wird das Kammerspiel immer wieder durch Vorgeschichten der einzelnen Figuren unterbrochen, die von den Ereignissen aus ihrer Kindheit, Jugend oder Dingen, die gerade erst passiert sind, berichten. Diese kleinen Exkurse haben das beengte Kammerspielgefühl, das ich oft bei dem Lesen hatte, etwas aufgebrochen und haben zudem immer auch etwas zur Charakterisierung der Figuren beigetragen, ohne zu obvious mit dem Holzhammer auf bestimmte Themen oder Traumata zu verweisen. Auch die Popkultur spielt hier immer wieder eine große Rolle. Es finden sich zahllose Lieder, Anspielungen auf bekannte Opern oder Theaterstücke, sowie Referenzen auf SchriftstellerInnen wie Thomas waren Ingeborg Bachmann oder Immanuel Kant wieder. Findige Kenner und Detektive, die kleinen Detektive, ich kenne euch, werden hier einen großen Spaß haben, die ganzen Referenzen aufzudröseln. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte, bevor ich hier auch endlich mal Maike zu Wort kommen lasse, ist, dass man jetzt durch meine Beschreibung denken könnte, dass der Roman sehr schwerleistig und depressiv wirkt, jedoch ist das Gegenteil der Fall. Diese ganze Erzählung versprüht einen irrwitzigen Humor, der zum Teil über die Figuren hinausgeht und auch immer wieder unsere Gesellschaft, vor allem auf die herrschende Diskurspolitik bezogen, in den Kritikmittelpunkt stellt. Und das fand ich wirklich ganz toll gemacht. Also es ist wirklich, das Leute, das ist Kunst. Das ist Kunst, wie ich sie lesen will. Das ist wirklich so ungewöhnlich, auch einfach diese ganze Aufmachung, auch wie diese Figuren handeln selbst, die sind so dermaßen verschroben und durch. Das ist wirklich eine Wonne, das zu lesen. Also wir haben wirklich alle so dermaßen krass einen an der Waffel. Aber das, ich habe es geliebt. Ich fand es richtig toll. Und diese ganze Handlung sprüht einfach auch nur so vor Esprit. Also das ist wirklich klar, so dieses Kammerspiel Gottesgemetzelsmäßig haben wir jetzt schon öfter mal gelesen, sagen wir es mal so. Aber ich finde, Job gibt diesen ganzen, die ganzen grundlegenden Thematik nochmal ganz anders. Einen anderen Spin, einen ganz anderen Turn, der lustig ist, der spannend ist und der sich einfach geil lesen lässt. Also ich hab hier nichts zu meckern. Ich bin mal gespannt, was Maike jetzt sagt. Maike, wie ist deine Meinung zu dem Buch?
Finn Job, einfach Spitzentyp. Und die Leute, von denen du gesprochen hast, die den Referenzen gerne nachgehen, das bin ich. Ne? Ich bin hier die Zielgruppe.
Ich weiß.
Und Finn Job, der steht ja so in einer Reihe mit Leuten wie Eckart Nickel und Christian Kracht. Und da passt er einfach rein in diesen ganzen Pop-Kontext, der auch, und da sind wir wieder bei Dingen, die wir auch vor 2 Wochen schon besprochen haben, diese Diskurse aufruft und uns dann nicht sagt, was wir zu denken haben. Sowas liebe ich. Das Ganze, sagt Job, ist im Fall von Damenschach inspiriert von der italienischen Commedia dell'arte, also dem traditionellen italienischen Theater, das teilweise gescriptet, teilweise improvisiert ist und wo statt individuellen Personen Typen auftreten, die Masken haben. Also ein bisschen wie die Stock-Characters in der englischen Renaissance-Komödie. Und das Ganze hast du auch schon angesprochen, gemischt mit einem Kammerspiel und mit Satire. Und woran ich auch denken musste, also diese Villa, die steht ja im Wienerwald.
Mhm.
Geschichten aus dem Wienerwald. Ödön von Horváth. Ich muss nicht sagen, ich liebe ja Ödön von Horváth. Ich bringe den immer in diese Show rein, wenn ich irgendwie kann. Also das Ganze hat auch was von einem Volksstück, das Dinge entlarven will. Also das quasi Wahrheiten hinter Sätzen aufrufen will, halt hier im Kontext der Identitätsdebatte. Es geht ganz viel um Geschlechterrollen. Es geht auch ganz viel um Sex, und zwar den Sex, den dort keiner hat. Also es geht um unerfülltes sexuelles Begehren. Und das ist alles so lustig, wie du gesagt hast. Und da sind so viel mehr Referenzen. Also zum Beispiel würde ich hier mal die These aufstellen, dass Marie-Louises toter Ehemann Thomas, mit dem sie ganz am Anfang, also toter Thomas, nach Venedig fährt, eventuell schwul war, ne? Wie bin ich wohl darauf gekommen? Man weiß es nicht. Vielleicht Thomas Mann, Netbun, Venedig oder so. Und so geht das halt die ganze Zeit. Und es ist so lustig, wie diese Figuren hier aufeinandertreffen und welche Dynamik das auch entwickelt. Also die Kritik, die ich schon hätte, ist, dass es mir am Ende ein kleines bisschen zu lang war. Also dieser Teil, wo die alle zusammen in dieser Küche feiern und sich unterhalten und sich immer wieder in die Haare kriegen, das war mir irgendwann mal zu lang und auch ein bisschen repetitiv. Aber wir jammern hier auf ganz hohem Niveau, weil es einfach so schlau ist. Und was mir auch gefallen hat, das hast du auch angesprochen, das möchte ich nochmal unterstreichen, diese Rückblenden. Weil ich habe das Gefühl, dass die Rückblenden der Figuren in das Leben, das sie quasi zu dieser Geburtstagsfeier geführt hat, dass die aus dem satirischen Kontext rausfallen. Die fallen auch aus diesem Commedia dell'arte Charakter raus, weil da auf einmal das Maskenhafte wegfällt. Also diese Rückblenden, da haben die keine Masken an, sondern haben teilweise sehr wahre Geschichten. Wir haben zwar die Zwillinge, wie du richtig gesagt hast, die offenbar Vergangenheiten erfinden, aber bei den Nebenfiguren, wie zum Beispiel dem 60-jährigen Psychiater oder der Haushälterin Ivana, hat man auf einmal das Gefühl, dass das sozialrealistische Einschübe sind. Und das ist auch sehr, sehr interessant, dieses Spannungsverhältnis, das da erzeugt wird, über Dinge, die behauptet werden und Dinge, die wahr sind. Dieses Spannungsfeld, das immer wieder da ist. Und es ist sehr lustig. Ich muss sagen, Finn Job ist ein sehr unterschätzter Autor, habe ich den Eindruck. Das ist einer der jungen Autoren, die genau wie Luca Kieser sehr viel Aufmerksamkeit aus meiner Sicht verdient haben.
Würde ich auch so unterstreichen, aber alles, was du gesagt hast, würde ich gerne so unterstreichen. Nicht nur den letzten Teil deiner Aussage.
Es geht halt auch so, um das noch kurz zu ergänzen, ne? Noch einmal die feinen Nuancen hier auch zu loben. Es geht auch so ins Detail, ne? Also wir sind da in dieser Villa und der tote Ehemann, der war Minimalist und die Frau ist so eine Maximalistin und die versucht halt, dieses Minimale auszulöschen, indem sie alles voll steht. Und so stehen halt auch die Zwillinge für 2 verschiedene Weltauffassungen, konservativere Auffassungen, progressivere Auffassungen, die aber beide gleichermaßen zum Einsturz gebracht werden und sich häufig als Sprachhülsen entlarven lassen, während die Geschichte voranschreitet. Und ich glaube, das Ding wäre auch ein cooles Theaterstück. So, jetzt halte ich aber die Klappe, jetzt lass ich dich was sagen.
Nee, du hast vollkommen recht. Das, als Theaterstück würde das, glaube ich, richtig gut funktionieren. Ich meine, da kann man das schwierig mit den Rückblenden machen, aber allein dieses Kammerspiel an sich wäre halt schon eine Theateraufführung wert, wo ich extra hinfahren würde, um mir das anzugucken. Weil es halt so, irgendwie, wie du es gesagt hast, so irrwitzig ist und diese ganzen Meta-Kommentare, die sich gegenseitig an den Kopf werken, ist auch so lustig gemacht. Die beste Figur fand ich ist immer noch Ivana in diesem ganzen Roman. Die taucht nicht so oft auf, aber wenn sie auftaucht, dann hammelt sie halt erstmal die gesamte Gesellschaft so, dann haut die da erstmal einen Spruch raus und alle sind erstmal ruhig. Und wenn es zu krass wird, dann schießt sie halt mit einer Schrotflinte in die Decke, so um alle zur Raison zu bringen.
Was Haushälterinnen halt so machen.
Ja, richtiger Hero einfach. Die fand ich cool. Und auch so diese ganzen hast ja schon gesagt, das ist ja, die reden zwar über diese Themen, aber es sind ja auch irgendwie viele Worthülsen dabei auch, ne? Was ich aber auch lustig fand, ist, dass gerade bei diesen Diskussionen immer mal wieder ganz andere Konstellationen entstehen. Dann geht es um ein anderes Thema und auf einmal sind die Leute, die erst auf dieser einen Seite standen, auf einmal stehen die auf einer anderen Seite. Weißt du, das fand ich auch richtig interessant gemacht, sodass es halt so Ambivalenzen teilweise gibt in ihrer Diskussion.
Ja, das stimmt. Und wo sie auch teilweise merken, dass sie die Front, die sie aufgebaut haben, und wie gesagt, das macht Finn Job auf beiden Seiten, dass die eigentlich nicht trägt, dass es die Nuance nicht berücksichtigt und dass es auch den Menschen nicht berücksichtigt, dass Menschen sich hinter Positionen oder ideologische Auffassungen nicht so leicht subsumieren lassen. Und das macht ja auf beiden Seiten und lässt es immer wieder ins Hysterische kippen und halt, wie du sagst, in diesen verschiedenen Konstellationen. Das ist halt der Spaß. Es ist halt ein sehr stark diskursiver Roman. Da darf man jetzt halt nicht warten, dass da ein physischer Plot sich groß entspinnt. Das lebt halt wirklich vom Dialog.
Ja, aber der Dialog ist halt brillant. Ne? Ja. Das ist halt das Geile. Der Dialog ist richtig, richtig toll und einfach eben super lustig. Also ich finde das auch deswegen geil, weil irgendwann findet ja auch immer mal wieder in diesen Streit so eine Art Demaskierung statt, wo sich die Leute eben nicht mehr hinter ihren Ideologien oder hinter ihren Argumenten verstecken können. Und dann geht's halt auf den Knochen, ne? Und dann geht's auch ganz schnell in die moralisch fragwürdige Richtung, sagen wir es mal so, was da für Aussagen fallen.
Ja.
Ja, das fand ich aber auch ganz gut, ne? Wo man dann das wieder Gottes Gemetzels mäßig, ne? So, dann eskaliert der Streit und dann geht es direkt wieder auf die niedrigste Ebene, wo man jemanden beleidigen kann. Aber das hat mir gefallen. So, es war irrwitzig und es hat halt auch wirklich ein geiles Ende. Also das Ende ist wirklich griechische Tragödie. Yes.
Völlig irre, dieses Buch. Komplett durchgeknallt. Das ist das Zeug, das wir hier feiern. Wir fordern ja immer kein Mitkalten, das soll richtig auf die 12 gehen. Das geht richtig auf die 12, das traut sich was. Das geht richtig nach vorne. Wie gesagt, ich könnte im Detail, ich fand es nicht ganz so gut wie du, ich könnte im Detail noch ein bisschen Kritik anbringen, aber ich finde es gut, dass hier ein junger Autor, 29 ist für Job, einfach mal nach vorne geht und mal ordentlich draufhaut und mal was ausprobiert. Und das auch sehr schlau macht, also nicht nur für den Krawall, sondern durch diese vielen Verweise und Referenzen auf, keine Ahnung, bis hin zu Elias Canetti und Schlag mich tot, hat er da so viel drin, Ingeborg Bachmann, alles verarbeitet und auch alles sinnvoll verarbeitet, also nicht nur hier Name-Dropping betrieben, sondern durchdacht eingebaut, finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja. Und auch wirklich sehr, sehr viele schlaue Gags. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, da gibt es irgendwann so eine Stelle, wo es dann heißt, ja, willst du jetzt Kritik an der Vernunft üben? Und die andere antwortet, nee, Kritik an der reinen Vernunft.
Ja, muss man mitdenken. Oh, und Robin, da fällt mir gerade ein, sollen wir die Welt da draußen noch an einem Meta-Joke teilhaben lassen, den wir uns heute Mittag ergoogelt haben?
Ja.
Heute, wir haben natürlich geschaut, was andere Leute dazu sagen, weil dieses Buch ist kontrovers, so wie das mit Büchern, die nach vorne gehen, halt sein muss, wobei gar nicht so kontrovers, aber wir haben da eine Rezension gefunden im Deutschlandfunk, Grüße gehen raus, die richtig draufhaut auf dieses Buch und die Rezensentin hat uns nichts gesagt, da haben wir die gegoogelt, da haben wir rausgefunden, es ist die Mutter von Simon Strauß. Dann haben wir 10 Minuten gelacht, weil Finn Job ist der Anti-Simon Strauß. Das muss man mal ganz klar sagen. Die 7 Todsünden werden in dem Buch von Job auch erwähnt. Simon Strauß hat dieses 7-Nächte-Buch über die 7 Todsünden geschrieben, wo wir uns wochenlang gefragt haben, ob das ganze Buch Satire ist, bis uns klar geworden ist, nein, der meint es ernst. Also ein Buch minus Humor, komplett humorbefreite Zone bei Simon Strauß. Und das hier ist quasi das Gegenteil. So kommen auch mal Konstellationen zusammen, sodass wir jetzt sagen können, Finn Job, er ist der Anti-Simon Strauß und das ist bei Papierschau Podcast, das ist ein Plus.
Ja, ja, und zertifiziert von Simon Strauß' Mutter. Wer sollte es besser wissen?
Ach, sehr schön. Das ist toll. Da hatten wir jetzt ganz viel Spaß und wir wünschen euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Lesen, weil ihr solltet euch dieses Buch zulegen. Damenschach von Finn Job, erschienen bei unseren guten FreundInnen vom Wagenbach Verlag, ist erhältlich für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 17,99 € als digitale Version. Wie gesagt, wir können es euch nur empfehlen. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende.
Aww.
Aber nicht verzagen, wir sind ja in 2 Wochen wieder da und dann haben wir natürlich wieder 3 tolle Bücher für euch präpariert. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl.
Legen Sie jetzt schon ein.
Genau.
Wir schon ausgestopft.
Wir haben sie schon ermordet, nur für euch.
Ausgestopft, sehr schön.
Bis dahin, liebe Leute, bleibt uns wie immer nur zu sagen, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt so cool, wie ihr seid und bleibt natürlich auch bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.